Ja, man hat so seine Vorstellung von Siegern und Gewinnern. Und wir haben jetzt ganz viel auch über den Sieg gesungen. Herzlichen Dank. Es war total aufbauend für mich. Es war einfach schön, das zu sehen und zu singen, weil ich oft in meinem Alltag eher die Niederlagen sehe. Und ich weiß nicht, den meisten wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Schätze ich mal so. Ist ja komisch, ne? Man kriegt 9 gute, positive Dinge gesagt und das eine negative hakt sich mehr ein als die 9 positiven Dinge. Und so kann jeder von uns sehr schnell Waterloos erzählen, wenn er den Mut hat in einem guten Kreis. Aber die Siege ist immer schwierig. Wenn ich frage, was habt ihr mit Jesus erlebt, ist es immer eine der spannendsten Fragen, weil das Spannende danach ist die Stille. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass Jesus lebt und heute hier ist, bei dir und bei mir, und dass du ihn erfährst. Aber wir haben so unsere Vorstellung, wie auch ein Sieg aussieht. Wir können uns oft gar nicht vorstellen, was Sieg oder dass Niederlage auch manchmal Sieg bedeuten kann. Wir haben jetzt eine Themenreihe. Da hatten wir ja dieses Venit. Er kam, vidit, er sah, vizit, er siegte, ist heute. Und ich habe zu Hause echt mir alle möglichen Texte zum Thema Sieg rausgeschrieben, habe mir ein paar Seiten gemacht, da habe ich mir die Seiten alle, also nicht einfach nur Konkordanz, sondern wirklich richtig durchgearbeitet, habe mir überlegt, was sind das für Seiten, und ich war total begeistert, wie oft der Begriff Sieg vorkommt und vor allem jetzt auch sinnvoll vorkommt. Und ich bin witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, ich bin der Abschnitt, wo ich merkte, das ist eigentlich das, den ich mit euch am liebsten angucken möchte, wenn wir darüber sprechen, wie sieht denn das jetzt aus, Jesus siegt. Er siegte. Ist ein Abschnitt, der steht im Matthäus-Evangelium. Ich habe ihn euch in 2 verschiedenen Varianten und genau, ich weiß nicht, ob es zu hell ist, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu hell. Ist wieder jemand mächtig, Matthias, da hinten das Ding runter zu dimmen? Oh, das Fränkisch ist so schwierig, finde ich.
Dimmen.
Das D ist da, wo man es eigentlich hat, aber naja. Gut, kurz vorweg, damit wir so ein bisschen wissen. Wenn das Christkind, die Rebecca Ammon aus Ammerndorf, sich vorbereitet, weil sie ist ja das diesjährige Christkind in Nürnberg, das Nürnberger Christkind, wenn die sich vorbereitet auf einen Auftritt, braucht die allein schon für Kostüm und Maske ungefähr 1,5 Stunden. Das ist lange, ne? Ihr habt ja die schon mal gesehen, wie das aussieht. Je nachdem, welcher Auftritt es ist, natürlich für Kindergarten und so weiter, ist es kürzer. Warum auch immer, aber wahrscheinlich muss man sich nicht ganz so viel schminken. Und dann wird gejubelt, dann freut man sich und sieht dieses Christkind. Und in unserem Adventskalender, den wir momentan lesen, da erklären die Eltern ihrem Kind, es gibt 2 Christkinder. Das eine Christkind, das ist Jesus, der für uns geboren ist, und bis ungefähr ins 3., 4. Jahrhundert hat man nur Geschenke verteilt an Nikolaus. Und gar nicht an Weihnachten, sondern man hat sich gefreut über diesen Sieg, dass Jesus, der Christus, das Christuskind schafft für dich und für mich. Das Christkind halt. Und darüber hat man sich gefreut. Und später irgendwann hat man sich noch dieses ausgedachte Christkind dazugesetzt, was wir vor allem hier in Franken so schätzen und lieben, vor allem in Nürnberg. Wo wir dann eben sehen, Mensch, da ist eben die Rebecca Ammon jetzt, die 1,5 Stunden sich vorbereitet, um Christkind zu sein. Hier in unserem Abschnitt in Matthäus beginnt es ganz unfeierlich und auch überhaupt, der König, der Sieger, der kommt einfach so rein. Und jetzt in dem Fall kommt er in seine Heimatstadt in Nazareth, in die Synagoge, und er fängt an, über Jesus zu reden, über Gott zu reden, über das Reich Gottes zu reden, und merkt, in der Synagoge ist einer, der hat eine Hand, die ist irgendwie verkrüppelt, behindert, er hat ein Handicap, würde man heute sagen, irgendwie. Und alle sitzen drumrum, die sich gut in der Bibel auskennen, und denken sich, ha, jetzt kommt der Jesus, und mal gucken, was er jetzt hier heute am Sabbat, wisst ihr, ist der heilige Tag, und wer es ganz besonders genau nehmen wird, da darf man nichts arbeiten, da darf man eigentlich auch nicht heilen. So zumindest haben sich das die Leute ausgedacht, die besonders wichtig und den Wert darauf gelegt haben, dass auch das klar ist, dass nichts getan wird. Auch auf diese Einhaltung genau guckten, weil, wenn man es einhält, das glauben heute noch die strenggläubigen Juden, dann kommt der Messias, der versprochene Retter, endlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Jesus, so denken die, ob Jesus jetzt hier heilt, weil wenn er heilt, ne, dann kommt ja der Messias nicht. Dumm, dass er schon der Messias ist, ne? Aber er heilt dann und fragt vorher noch, ist es erlaubt, nach Gottes Gesetz zu heilen? Eine tolle rhetorische Frage, weil es gibt nirgendwo in der Bibel diesen Abschnitt, den sich die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgedacht haben, sondern das war einfach ein Schutzzaun um dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Und da sie darauf keine Antwort hatten, geht er hin, heilt den jungen Mann. Und dann war die Stimmung natürlich super, alle haben gejubelt, haben gesagt, ja, der Sieger. Nein, sowas nicht, sondern nach diesem Ereignis, oh, jetzt das nächste, nach diesem Ereignis berichteten die Pharisäer. Du kannst mir gerade noch eins weiter, weil ich habe es einmal nach der Luther und einmal nach der, genau. Ich lese jetzt erstmal nach der Hoffnung für alle. Genau. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Das war die Reaktion. Jesus wusste, was die Pharisäer vorhatten. Also wir wissen noch mal ganz kurz für all diejenigen, die mit dem Begriff nichts ankönnen. Pharisäer sind Menschen, die es ganz Gott gut und ernst mit Gott meinen. Das ist also nicht erstmal ein schlechter Begriff, sondern es ist ein Begriff für Leute, die, heute würden wir sagen, es besonders genau nehmen, die fit sind und denen das richtig am Herzen ist. Also ja. Er wusste, was diese Leute dachten und ging von dort weg. Viele Menschen folgten ihm und er heilte alle Kranken. Er schärfte ihn jedoch ein, kein Aufsehen, um ihn zu erregen. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorausgesagt hatte. Dies ist mein Diener, den ich erwählt habe. Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich werde ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Er kämpft und streitet nicht, er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Die Situation ist eine Bedrohungssituation. Die Pharisäer überlegen, wie können wir den Jesus denn am besten aus dem Weg räumen. Das ist übrigens eine Situation, die viele Christen momentan weltweit erleben, um ihres Überzeugens und ihres Glaubens willen. Da geht es ihnen kein besser, deut besser als Jesus. Und Jesus selbst hat gesagt, als die Leute ihm nachfolgen wollten, hat er ihnen immer erklärt, diesen wunderschönen Satz, die Füchse haben Nester, die Füchsen haben Höhlen, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegt. Und meint damit, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euch entscheidet, mit Jesus zu leben, dann sage ich euch nicht, dass euer Leben super wird, sondern dass ihr ständig Sieg haben wird, sondern dann wird es euch genauso gehen wie mir. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie erging's dem Herrn dieser Welt. Er muss sich damit auseinandersetzen, dass die Leute erstmal einen Plan haben, ihn aus dem Weg zu räumen. Was macht er? Wir lesen, dass er erstmal dem Ganzen entweicht. Er geht. Er geht von dort weg. Vielleicht taucht er unter. Wir lesen zu großem Erstaunen, dass er die Gegend verlässt, nachdem sein Leben bedroht war. Aber er ist nicht einfach untergetaucht, aber es ist seine Stunde noch nicht gekommen. Wenn die Bibel davon spricht, dass es noch nicht der Zeitpunkt ist, dann geht es darum, dass noch nicht der Zeitpunkt da ist, wo Gott zeigen möchte, dass er der Sieger ist. Im Griechischen kann man das toll unterscheiden, weil es im Griechischen zwei Begriffe gibt. Einmal gibt es, wie wir das aus dem Deutschen können, den Begriff Chronos von Chronologie. Das kennen wir. Das ist die zeitliche Abfolge. Wenn das da steht, dann geht es einfach nur, heute ist jetzt ungefähr 11.45 Uhr, 11.50 Uhr. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr um 12.15 Uhr Catering haben. Wenn der Guido zu lang predigt, dauert es saulange. Das ist Chronologie. Kairos. Der Begriff Kairos hat nichts mit der Stadt in Ägypten zu tun, sondern bedeutet, wenn Gott zu einem Zeitpunkt eingreift. Du sitzt hier in der Predigt, denkst ans Catering und fragst dich, wann hört er auf? Und auf einmal klopft der Heilige Geist bei dir an und du spürst, wie dieser Bibeltext oder das, was hier gesungen wurde, oder ein Gebet oder egal was, Gott erreicht dich und du bist getroffen und auf einmal merkst du, es geht jetzt gar nicht um die anderen, die um dich herum sitzen, sondern es geht nur um dich. Das ist der Zeitpunkt, wo Gott handelt. Jesus wusste, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich sterben soll. Wobei, wie gesagt, wir wissen, wo es letztendlich genau darauf hinaus eigentlich. In Gethsemane ist er dann nicht mehr abgehauen. ist er nicht untergetaucht. Die Aussage jedenfalls auch damals in Gethsemane kommt ihm ja nicht leicht über die Lippen, sondern er bittet ja eigentlich darum, dass Gott da Aufschub schenkt. Von Anfang an war Jesus bedroht. Josef bekommt schon eine Warnung im Traum, mach dich jetzt auf den Weg, hau ab, flieh nach Ägypten, weil da kommt gleich der Herodes und der will die ganzen Babys in, so detailliert hör das nicht. Wir brauchen es auch nicht so detailliert wissen, aber wir wissen, was kommt. Und so muss Jesus schon von früh auf in die Flucht. Ich wollte ganz bewusst das nochmal so ein bisschen aufzeigen, weil das wichtig ist für unser Verständnis, was für einen Sieger wir vor uns haben. Und weil es uns hoffentlich auch hilft, dass unser Herz wirklich schlägt für unsere Schwestern und Brüder, die jetzt gleichzeitig in anderen Ländern die Situation genauso erleben müssen und wir haben es gut hier. Das Zweite, was auffällt erstmal, ist, Jesus verzichtet nicht auf seinen Dienst und er lässt sich nicht von Leuten, die ihn bedrohen, seine Berufung rauben. Das fasziniert mich so, dass religiös und politisch mächtige Leute immer wieder versucht haben, im Laufe der Zeiten und in verschiedenen Ländern Christen einzuschüchtern und mundtot zu machen. Genauso wie sie versucht haben, Jesus mundtot zu machen. Aber Jesus entzieht sich und handelt aber trotzdem so weiter, wie Gott es ihm ins Herz legt. Das ist übrigens etwas, was für dich und für mich gilt, wenn wir lernen wollen von Jesus. Du bist herausgefordert, dich nicht zu irgendwie zu sagen, ich fliehe jetzt und mach gar nicht mehr weiter, sondern du hältst an dem Auftrag, den Gott dir gibt und dein Auftrag ist es, Licht und Salz zu sein, auch wenn Leute dir gegenüber sagen, das gefällt mir nicht. Und du kannst für die Leute, die um dich sind und über dich lachen, weiterhin beten und trotzdem dein Christsein fröhlich leben. Wir sehen, dass die Menge ihm nachkommt und wir können lesen, dass er dann eben sie heilt, dass er weitermacht und Gottes Freiheit schenkt. Und Leute kommen natürlich in Staunen und Jesus sagt zu ihnen, Leute, bitte erzählt es nicht weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil es nämlich wichtig ist, wenn wir uns diesen Sieger angucken, wie komisch ist es, wenn du gewinnst und kannst es nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen tollen Witz kennt, wo der Rabbi an Sabbat immer von der Ostküste zur Westküste fährt, weil da ist ja ein bisschen später Stundenverschiebung. Und er fährt da immerhin, um Golf zu spielen. Und dann passiert Folgendes. Er schlägt am ersten Loch. Oh, hole in one. Mit dem ersten Schlag. Er macht es am zweiten. Hole in one. Beim dritten. Und so weiter. Bis zum 18. Immer. Er schlägt und er geht direkt ins Loch. Die Engel fragen total erstaunt Gott, den Vater. Du sag mal, der Rabbi, der spielt am Heiligen Geist Golf. Und jetzt segnest du ihn so, dass jeder Ball mit einem Schlag da reingeht. Dann sagt Gott, ja, wer kann es keinem erzählen? Wer ihn jetzt nicht verstanden hat, kann gerne auf mich zukommen. Der Rabbi, wenn er natürlich den Feiertag heilig spielt, kein Golf und er kann es auch nicht erzählen, was ihm da widerfahren ist, weil dann käme es ja raus. Jesus handelt hier und sagt den anderen, erzählt nicht weiter, was ihr an Freiheit und Macht an mir erlebt habt. Total faszinierend. Immer wieder kommt die Frage, ist es jetzt der Davids Sohn ist, der Sohn, der von Gott kommt? Ist es derjenige? Und er ermahnt sie nachdrücklich, er sagt also, hier, absolut deutlich, ihr erzählt nichts. Und dann, das könnt ihr hier unten gut lesen, die Hoffnung für alle überschreibt den Abschnitt hier, Jesus erfüllt das Alte Testament. Wenn du jetzt, Wolfgang, so nett wärst und nochmal vorgehst zur Luther-Übersetzung, da steht, der Gottesknecht. Und das ist der Titel, mit dem ich jetzt über euch nachdenken möchte, wenn es um Sieg geht. Und das ist ein komischer Titel, weil es gibt keine Knechte mehr. Ich habe einen Mann kennengelernt, der noch Knecht ist, und zwar gar nicht so weit hier weg. Wie heißt das kleine Dorf vor Bruckberg? Wenn man nach Bruckberg fährt, wie heißt das kleine Dorf? Kehlmünz, genau, in Kehlmünz. Danke, sehr gut. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass Matschus irgendwie reagieren, aber die... ist die andere Seite, na gut, okay, Ausrede, na, ist okay. Gut, kannst einen Maß dann haben. Okay, Kehlmünz. Da habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem war ich ein paar Mal auf Freizeiten. Ein älterer Mann, so um die 62, spielt Mundharmonika, ist im Blauen Kreuz. Und der ist von klein auf in der Familie dort aufgenommen worden. Und als ich ihn fragte, was bist du? Dann sagte er, ich bin Knecht. Da habe ich gedacht, was, du bist Knecht? Habe ich noch nie gehört, so außer Knecht Ruprecht oder so. Und er hat mir dann erklärt, er ist für alles zuständig und hat mir also was er so macht und so. Und dann habe ich nachgelesen, habe festgestellt, ja, Knecht ist ja ein Begriff, das war ein ganz normaler, sogar ehrbarer Beruf. Nur heute bei uns, ne, gibt es den Schuhknecht noch, den Ruprecht-Knecht beim Nikolaus, der übrigens in Klammer auf auch ausgedacht ist und nie dabei war. Kam erst vor 150 Jahren als Erfindung von den Eltern dazu. Und jetzt lesen wir hier diesen Begriff auch nochmal. Jesus, der von Gott versprochene Knecht Gottes. Es ist faszinierend, dass welchen Titel Jesus selbst für sich beansprucht und was er über sich sagt. Und wir lesen jetzt hier auf einmal der Knecht Gottes. Jetzt kannst du nochmal auf die andere wieder zurückgehen, bitte. Und die nächste auch schon. Ich möchte mit euch den Knecht jetzt näher angucken. Es ist nämlich ein komischer Siegertitel, der Gottesknecht. Es ist auch ein tragischer Sieg. Und wenn ich mir Gedanken machen möchte, was ist eigentlich, was bedeutet das, was habe ich für ein Bild von einem Sieger, dann kann ich dieses Siegerbild mit dem, der die Medaille umgehängt hat, ich wollte sie eigentlich demonstrativ abhängen, aber ich lasse es mal. Ihr stellt es euch vor, sie will weg. Das ist jetzt ein Bild, was überhaupt nicht hilft. Weil wir das Bild angucken und ihr seht die Bilder, die ihr jetzt hier seht, als meine Tochter Deborah die Präsentation sah, als ich sie heute nochmal so durchklickte, da sagte sie zu mir, oh, was für schreckliche Bilder. Das ist ein tragischer Sieg. Was bedeutet dieses Bild vom Knecht Gottes? Was bedeutet dieser Sieger für dich und für mich? Das erste ist, der Knecht Gottes. Jesus ist derjenige, der den Schmerz des Vaters über all das, was in unserer Welt kaputt und verloren gegangen ist, aufgenommen hat und deshalb bereit ist, alles aufzugeben, um den Himmel und die himmlische Herrlichkeit zu verlassen. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 4. Das ist dieses Werk Gottes, der einen Diener sucht, einen Knecht schickt, der nicht mit Macht, sondern mit Ohnmacht kommt, der nicht militärisch, sondern mit Liebe handelt, der Versuchung zur Macht widersteht Jesus sehr deutlich in der Versuchungsgeschichte. Wir kennen das alle, wo er die typischen Sachen gefragt wird, was wichtig sein könnte, Macht, Geborgenheit, also Sicherheit und Geld, Reichtum, die Sachen, die Menschen, uns, mich schnell zu Fall bringen. Und in Matthäus 4 sagte zu seinen Jüngern, nehmt bitte diese Haltung des Dienens ein, weil das ist die Haltung, die ich euch vorlebe und das ist die Haltung, die Gott in seinem Herzen hat, wenn er an Menschen denkt, die verloren sind. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, boah, was ist in der Kirchengeschichte passiert? Was ist mit uns Christen passiert? Was ist mit Kirche passiert? Egal welche Institution. Egal, ob das jetzt evangelisch, katholisch oder freie evangelische Kirche ist. Ihr werdet es immer wieder finden, wie schnell es passiert, dass man denkt irgendwie, das wären eher die neuen Herren als die Diener. Was waren die Leute erstaunt, als der Papst Franziskus bei seinem ersten Buch in Washington mit so einem komischen kleinen Fiat vorgefahren ist und nicht mit der typischen Papstkutsche, die sonst jeder Papst vorher hatte. Franziskus weiß, was es heißt, dass der Knecht Gottes sagt, du bist Diener. Und er fährt mit einem kleinen Auto vor. Ich werde diese Bilder im Heute-Journal nie vergessen, als dieses kleine Töff-Töff da zwischen all diesen gepanzerten schwarzen Autos da dann hinfuhr und er da ausstieg und dachte mir, Wahnsinn, da hat jemand was echt verstanden. Gott handelt anders, als wir das gewohnt sind. Bei uns ist es so, wenn jemand gewonnen hat, kommt der Sieg an die große Glocke. Ich habe den Eindruck, es wird immer mehr größer gefeiert. Egal, ob du Weltmeister oder was für einen Titel du wirst, guckt euch mal an, wie die Feiern aussehen. Dummerweise sehen wir es ja fast nur in der Allianz Arena, aber immer der gleiche Applaus. Bom, 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 ne? Bubel, bubel, großes Bier und alles. Es ist immer der gleiche Ablauf. Und es wird immer bombastischer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. So wird der Sieg gefeiert. Und Gott handelt im Gegenteil. Und das hat Martin Luther so schön einmal formuliert, er ist derjenige, der im Verborgenen handelt, der im Verborgenen siegt. Gott sitzt im Regiment, er ist derjenige, der dies in der Hand hat, er ist derjenige, der regiert, er ist derjenige, der leidet und lenkt, aber er tut so ganz anders, als wir uns das vorstellen und als wir es gern hätten und als die Leute damals gern hätten. Deswegen hatten sie ja so ein Problem, Jesus als den Messias zu identifizieren. Wieso kommt er am Sabbat in die normale Synagoge nach Nazareth und geht nicht einfach mal mindestens nach Jerusalem in den Tempel und haut auf den Tisch und sagt, hallo, ich bin der Messias, sondern warum wartet er, bis er angesprochen wird? Du darfst jetzt die Schriftrolle auslegen. Und warum nimmt er dann ausgerechnet den Jesaja-Text über den Gottesknecht, wo man ja echt noch schönere Texte über Sieg und so Hero-mäßig finden könnte, auch im Alten Testament, weil Gott so ist? Gott handelt im Verborgenen. Mit Kerzen und Gebeten haben Leute gebetet, dass die Mauer fällt. Maria, eine unbedeutende junge Frau, wird zur Mutter Gottes. Ein Baby stößt die Gewaltigen vom Thron. Herodes hat's begriffen. Ein bisschen, dass da was geschieht. Krippe und Kreuz sind die Sachen, die nicht so phänomenal rüberkommen wie irgendwelche Medaillen. Aber das ist sein Weg. Gott handelt mega mäßig. So lesen wir im Lobgesang von Maria. Er handelt groß, aber doch verborgen. Du kannst es nicht auf YouTube oder sonst irgendwo sehen. Und da halten wir fest, als das erste ist der Knecht Gottes. Das zweite ist eben dieses verborgene Handeln des Messias. Jesus macht es ganz bewusst, dass er sich immer wieder der sichtbaren Öffentlichkeit entzieht. Und er fängt an und kommt jetzt mit Jesaja 42, einem Text, den ich eben, wenn du vielleicht doch nochmal eine vorgehst, dann kann man es nochmal sehen. Danke. Da steht hier, dies ist mein Diener, den ich erwählt habe, ich liebe ihn und ich freue mich über ihn, ich werde ihm meinen Geist geben, er wird den Völkern mein Recht verkünden, er kämpft und streitet nicht, er lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen, auf ihn werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Diesen Jesaja-Text finden wir auf einmal ihm. Man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Es wird nicht wie so ein großes Geblärr überall sein. Er ist nicht derjenige, der in der Öffentlichkeit wahrzunehmen ist. Und wir wünschen uns oft, oder ich wünsche mir oft, meine Güte, wo ist denn jetzt hier Gott? Er wird nicht streiten, er wird nicht schreien. Wieder begegnet uns eine ganz andere Art. Und wir merken, das ist komisch. Jetzt der nächste Punkt, bitte. Das andere, was auffällt, ist, dass Jesus diesen Text bringt, den er auch durchzieht in seiner ganzen Zeit. Die Zuwendung zu denen, die als gering und verloren zählen. Er ist derjenige, der sich den Armen und Kranken zuwendet. Nicht denjenigen, der die Sieger ist. Er macht nicht irgendwie eine Siegerfeier, wo er alle Sieger dazu einlädt, sondern er sucht die auf, die geknickt sind und die wieder aufgerichtet werden müssen. Er ist derjenige, der die aufsucht, die einfach Heil nötig haben. Deswegen sagt er, mein Auftrag ist als Arzt, dass ich komme für die Kranken. Und das ist das Problem, dass unser Evangelium ein Evangelium ist, das sich immer an den Punkt wendet von unserer Schwäche. Es wäre viel cooler und einfacher für viele Leute, wenn wir sagen könnten, hey, wir sind hier voll heute Siegesparty. Die Leute von der Life of Church haben ja was Interessantes gesagt, sie haben ja renoviert. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, unsere Geschwister, früher Volksmission, jetzt Church of Life oder Life Church. Da habe ich mich mit den Leuten aus dem Ältestenkreis unterhalten, dann sagte er, bevor der Umbau fertig war, haben wir überlegt, ob wir den Gottesdienstsaal irgendwie verkleinern können und irgendwie vielleicht oben auf der Empore, also wer schon mal da war, vielleicht nur noch feiern oder so. Und nachdem der Umbau fertig war und alles schön und neu war, ist auf einmal der Gottesdienstsaal immer brechend voll und die können es nicht verstehen. Aber das ist in uns Christen so drin. Wenn irgendwo was geil und schön aussieht, neu renoviert ist, dann scheint es für uns toll zu sein. Dann gehen wir dahin. Das ist unsere Mentalität. Das ist nicht die Mentalität von irgendwelchen Leuten, sondern es steckt in uns drin. Spricht der da vorne gut? Ist das Essen gut? Das ist aber nicht das, was das Evangelium ausmacht. Jesus ist derjenige, der sich zuwendet, nicht den Starken und Leistungsfähigen, sondern den Armen und Bedürftigen. Und das Faszinierendste ist, dass jetzt hier wir auch noch lesen können, dass dieses, was hier geschieht, dass das Gott für alle tut, für alle Menschen. Schon im Alten Testament geht es auf und das ist für die Leute damals total schwierig gewesen, weil sie eben immer dachten, sie sind allein das Volk Gottes, aber du bist mit hineingenommen. Du und ich, wir können zu diesem Sieger dazu. Es ist für alle Menschen. Das andere, ich habe es gerade dummerweise in meiner Geschwindigkeit schon übersprungen, ist die Aufrichtung des Rechts. Ich persönlich bin jemand, der sehr schnell Unrecht empfindet. Ich merke das immer so, fühle mich schnell Unrecht behandelt. Oder ich sehe, das ist Unrecht. Wir leben trotzdem in einem Rechtsstaat. Und ich kann nur erahnen, was es bedeutet für die Leute, die zu uns kommen, die sagen, du hast keine Rechtssicherheit. Ich bin froh, dass bei den Unfällen, die Julius passiert sind, wo er angefahren wurde, nicht das galt, wie mir das der eine Missionar in Thailand erzählte, wo grundsätzlich im asiatischen Raum ist, derjenige, der das größere Auto hat, muss den Schaden bezahlen. Oder es gibt noch Länder, die es umgekehrt machen, derjenige, der das größere Auto hat, der hat immer Recht. Das heißt also, je nachdem, in welche Situation du kommst, wir leben in einem Staat, wo Recht herrscht. Aber wir hören hier einen Text, wo es heißt, dass Jesus da ist, um dieses Recht zur Geltung zu bringen und jedem Menschen zukommen zu lassen. Was ist das für ein Recht? Es ist dieses Recht, das geprägt ist im Alten Testament von Barmherzigkeit. Und das heißt, du bekommst deinen Wert von Gott. Du bekommst deine Würde von Gott. Gerechtigkeit von Gott heißt, du bist in meinen Augen so wertvoll und würdig, dass ich dir alles schenke. Jesus löst die im Alten Testament ständig bekannte Frage aus, der hat das und das gemacht, deswegen muss er die und die Strafe bekommen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus kommt und macht ein ganz Neues, füllt das Ganze mit seiner Barmherzigkeit und macht deutlich, die Würde eines Menschen kommt von daher, wie Gott mich sieht. Und das erzählt Jesus jedem Menschen und damit handelt er. Er handelt, wie gesagt, für alle Menschen. Und er bekommt zugesagt, Jesus ist der erwählte Knecht Gottes. Nicht er hat sich irgendwie angestrengt, sondern er ist erwählt worden, er ist rausgesucht. Schon in der Taufe, was wird ihm zugerufen? Was wird Jesus in der Taufe? Wisst ihr in der Taufe? Der Engel? Bitte? Du. Ja, das ist mein Sohn. Ja, es tut mir leid, dass ich euch manchmal so ein bisschen, also derjenige, der sich gar nicht in der Bibel auskommt, muss sich jetzt gar nicht hier schlecht fühlen. Aber die anderen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die müssen sich manchmal ein bisschen schlecht fühlen. Das brauche ich manchmal für mich. Ne, ich bin ja leider noch nicht ganz so durchdrungen, weil es wichtig ist, einfach zu wissen, wo steht was. In Matthäus lesen wir eben, das ist mein lieber Sohn. Wir merken diese Liebeserklärung, die hören wir dann nochmal in Matthäus 17, wo es heißt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Diese Liebesdynamik, die Gott hier ausdrückt, ist irgendwas Faszinierendes, was auch für dich und mich gilt. Du bist erwählt. Und ich will meinen Geist auf ihn legen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, es klingt gut zusammen, die arbeiten zusammen. Die Taufe Jesu erinnert daran, dass eben Jesus nicht alleine da steht, sondern dass der Heilige Geist und der Vater das miterleben. Und als er spricht, Eli, Eli, Lama, Asabtami, dann sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagt es und er ringt in dem Moment den größten Sieg für dich und für mich und stirbt. Eine Folie weiter, bitte. Dr. Spitzbart von der Uni, der heißt wirklich so, von der Sporthochschule in Köln, ist einer der promoviertesten. Jedenfalls jemand, an dem richten sich viele Spitzensportler aus. Und wenn ihr die Zeitung aufmerksam lest, merkt ihr, dass viele Trainer, zum Beispiel auch Michael Kölner, viele Zitate, die er in seinem Buch schreibt, wie werde ich zum Sieger, dass er die zitiert. Ich finde es total witzig. Ich habe mir das schon vor Jahren mal durchgelesen. Und das sind vier Grundsätze. Das eine heißt, engagiere dich und fordere Feedback, hol dir Rückmeldung, setz dir Ziele und stell dir diese bildlich vor, verbanne negative Gedanken und sieh die Niederlagen als Chancen. Wenn du das so angehst, dann kannst du dein eigener Mentaltrainer sein und kannst zu großem Erfolg kommen. Nächste Folie bitte. Leben wie Jesus und du lebst wie ein Sieger. Der Wochenspruch heute heißt, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf, hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Auf gut Deutsch, wenn du Sieger sein willst, dann schau auf ihn. Lass dich lieben, wie er vom Vater. Werde heil, das heißt, komm zu ihm und bring deinen Zerbruch. Sei heil für andere. Bete und setze dich für sein Recht ein. Nächste Folie gleich mal, bitte. Martin Luther hat es so schön gesagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das heißt, er kam, er sah, er siegte als Knecht. Und du und ich sind dazu aufgerufen. Ich habe euch jetzt zu guter Letzt einen 50-sekündigen oder 52-sekündigen, oder klappt es nicht? Wir probieren es. Ich sag da kurz was dazu. Mel Gibson hat ja mal diesen Film Die Passion gedreht. Ein Film, der, wo sich Mel Gibson sehr stark mit Bildern beschäftigt hat und hat sehr brutale Bilder gemacht und bringt aber sehr detailliert und genau, wie das viele Leute schon erforscht und durchsucht haben, das auf den Punkt, wie Jesus gelitten hat. Ich habe versucht, so viel wie möglich von diesen Szenen, die nicht schön anzusehen sind, wegzunehmen, aber möchte euch eine Szene mit hineinnehmen. Warum? Und zwar, bei Mel Gibson zieht sich der Teufel immer in Person von so einer alten Frau in diesem Film. Kann man sie sehen? Einmal, wie Jesus versucht wird in der Wüste, dann während der er gegeißelt und verurteilt wird, oder auch wie die Freunde, man sieht immer wieder diesen Teufel, der mit seiner, also dargestellt als glatzköpfige alte Frau, warum auch immer, das hat sich Mel Gibson so ausgedacht, die immer lockt und versucht, Jesus auf seine Seite zu ziehen und sich riesig freut, als er gegeißelt wird und stirbt, also als er gegeißelt wird erstmal. Und du siehst dieses breite teuflische Grinsen, haha, der Gottessohn, wie dreckig geht's ihm. Und ich habe euch eine Szene herausgegeben, auf die ist es mir wichtig, weil es ist total faszinierend, wie Mel Gibson es dargestellt hat, wie der Teufel reagiert, als er schnallt, was geschieht, als Jesus stirbt. In dem Ausschnitt seht ihr auch noch ganz kurz den hohen Priester, die Schriftgelehrten, die in dem Film auch bewusst von Mel Gibson immer als Sieger dargestellt werden. In dem Ausschnitt, wo ihr sie jetzt seht, seht ihr nur noch blankes Entsetzen in ihrem Gesicht. Warum? Weil gerade war das Erdbeben und der Vorhang ist zerrissen. Und sie merken, wow, da ist was abgegangen. Die römischen Legionäre, die Jesus ans Kreuz nageln, all die anderen, die werden auch immer ständig als die triumphalen Herrscher dargestellt. Ihr werdet gleich in ihnen Panik sehen, als sie merken, was für ein Erdbeben ausbricht. Und ihr werdet sehen, ich sag's euch schon vorher, spoilere ich euch deswegen, weil ich mir denke, dann könnt ihr manche Bilder besser verstehen, warum ich euch das zeigen will. Es ist faszinierend, wie der Hauptmann seinen Helm abnimmt. Er ist ja derjenige, wo wir im Evangelium nachlesen können, der dann sich für Jesus entscheidet und sagt, du bist, also erkennt, das heißt der Kairos Gottes, er erkennt, hey, das ist ja der Sohn Gottes. Lasst uns einfach die Sequenz angucken, danach möchte ich mit euch beten. Dieser Sieg sieht nicht schön aus. Ich bin total schockiert, wie schnell ich das immer vergesse. Wie schnell ich vergesse, was es Gott kostet, dass hier ich stehen darf und dass meine Schuld mich nicht irgendwie, dass ich mich verstecken muss, dass ich vor euch stehen kann, dass ihr vor anderen stehen könnt. Dieser Sieg ist nicht schön. Der Teufel merkt, so beschreibt es uns die Bibel, dass hier der Sieg geschieht, der die Welt aus den Grundfesten hebt. Und wenn wir sagen, er kam, er sah und er siegte, dann lasst uns dieses Bild, nicht vielleicht die hässlichen Bilder von Mel Gibson, aber die sind sehr real am Text, aber lasst uns das vor Augen haben, dass wenn wir um Sieger denken, dass es nicht um irgendwelche großen Siege gibt, sondern den größten Sieg, der geschehen ist durch Blut, das für dich vergossen ist, weil der Diener Gottes sagt, ich möchte für dich da sein. Ich bete. Herr, danke, dass wir Advent feiern können. Du sagst, dass du wiederkommst und dass dein Recht du aufrichten wirst für alle Welt. Du hast es aufgerichtet und hast mit dem Blut bezahlt, damit Menschen überhaupt zusammenleben können, dass Umkehr möglich ist, dass Gemeinschaft möglich ist. Herr, danke, das sagt sich so leicht. Aber danke dafür. Jeder von uns, der jetzt kann in Stille einfach seinem Gott das sagen, was ihm einfällt, wo er ihn bitten möchte, dass er den Sieg Gottes in seinem Leben spürt und wo er Korrektur braucht. Wir werden danach noch zusammen das Vaterunser beten.